Hallo, herzliche Grüße und willkommen. Hier ist Tonspur Wissen und hier bin ich. Ich bin Ursula Weidenfeld.
Derzeit, das muss man schon sagen, ist die Unsicherheit, die Ungewissheit, vor allem was wirtschaftspolitische Entscheidungen betrifft, sehr, sehr groß. Es kann also auch gut sein, dass da eine minus 0,1 am Ende herauskommt oder auch eine minus 0,5. Ich denke, das Intervall ist derzeit schon sehr groß.
Wann wächst die Wirtschaft endlich wieder? Fragen wir einen Experten, fragen wir Timo Wollmershäuser.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ein paar von Ihnen und euch haben uns über Ostern geschrieben und wirklich schöne Themen vorgeschlagen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind dran und freuen uns natürlich auch, wenn wir noch mehr schöne Ideen kriegen können. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de, wie immer. Tja, und in dieser Woche muss ich sagen, dass sich das Thema immer weiter verändert hat, je länger wir uns vorbereitet haben und je mehr ich gelesen habe. Zuerst wollte ich nämlich fragen, ob der Aufschwung schon da ist und wie stark der werden kann. Und dann haben wir aber überlegt, dass wir diskutieren sollten, wie viel Wirtschaftswachstum denn in diesem Jahr überhaupt noch möglich wäre. Und dann kamen die amerikanischen Zölle und die wachsende Unsicherheit und der Börsencrash. Und deshalb fragen wir jetzt, ob es überhaupt noch was werden kann mit dem Aufschwung. Irgendwie frustrierend und umso schöner ist es dann, wenn man einen Gesprächspartner findet, der trotz allem gut gelaunt ist und der auch wenigstens ein paar gute Seiten inmitten dummer und ärgerlicher Entwicklungen sehen kann. Ich bin mit Timo Wollmershäuser verabredet. Der ist der Konjunkturexperte am Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Herr Wollmershäuser.
Einen schönen guten Tag, Frau Weidenfeld.
Herr Wollmershäuser, Sie und die anderen führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben vor kurzem die Gemeinschaftsdiagnose für den Frühling vorgelegt und das sieht nicht so aus, wie wir alle gehofft haben. Wo bleibt denn der Aufschwung?
Ja, auf den müssen wir vermutlich noch eine Weile warten. In diesem Jahr, denke ich mal, werden wir den noch nicht bekommen. Es wird, so wie es derzeit aussieht, ein weiteres Jahr geben, wo die deutsche Wirtschaft einfach stecken bleibt, stagniert, das Wirtschaftswachstum in der Nähe von Null liegt. Wir haben 0,1% plus prognostiziert, aber das ist im Grunde genommen nahe Null. Die Stagnation setzt sich also fort und auch im Jahr 2025 werden wir nicht mehr Wirtschaftsleistung haben als im Jahr 2019, also in dem Jahr, bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Das heißt, 6 Jahre unveränderte Wirtschaftsleistung, das ist schon was Einmaliges in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Das sind 6 verlorene Jahre. Sie haben aber ja immerhin 0,1 plus gesagt. Ist das jetzt sozusagen eine Grußadresse an die neue Bundesregierung? Also man oder hätte man auch sagen können 0,5 minus. Wie ist das Schätzintervall? Also wie viel ist da sozusagen der Goodwill der Wirtschaftsforscher integriert?
Das ist jetzt im Grunde genommen schon ein Ergebnis von vielen Modellen, die wir laufen lassen. Wir wissen, haben relativ viele Informationen über das, was aktuell passiert. Und natürlich, je weiter wir in die Zukunft blicken, desto unsicherer wird es. Und derzeit, das muss man schon sagen, ist die Unsicherheit, die Ungewissheit, vor allem was wirtschaftspolitische Entscheidungen betrifft, sehr, sehr groß. Es kann also auch gut sein, dass da eine minus 0,1 am Ende herauskommt oder auch eine minus 0,5. Ich denke, das Intervall ist derzeit schon sehr groß. Es geht um Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik hierzulande. Das ist etwas, was wir jetzt schon seit einigen Jahren auch unter der alten Regierung gekannt haben. Indikatoren, die uns anzeigen, dass die Menschen, Unternehmen und private Haushalte extrem verunsichert sind über das, was da in den kommenden Jahren auf sie zukommt. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest auch das ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gibt zumindest einen Koalitionsvertrag. Aber auch hier bleibt natürlich unsicher, was davon umgesetzt werden wird, ob es wirklich so kommt, wie wir das in Teilen jetzt uns erhoffen. Ja, und dann gibt's natürlich die enorme Unsicherheit, auf die sozusagen aus den USA herauskommt, die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten. Das ist natürlich auch etwas, wenn hier jetzt die Zölle anders kommen, als wir das in unserer Prognose unterstellt haben, dann kann das die Prognose natürlich binnen kürzester Zeit komplett über den Haufen werfen.
Wenn wir jetzt mal bei der neuen Bundesregierung bleiben, wir haben ein, Sie haben ja schon gesagt, riesiges Schuldenprogramm, 1 Billion Euro ungefähr stehen da zu Buche. Sie sagen, in diesem Jahr bringt es kein Wachstum, im nächsten 1,3. Das ist ja gar nichts. Also wie kommt man denn von solchen Summen, die man kreditfinanziert, in den Markt pumpt in den nächsten Jahren, dann zu so mickrigem Wachstum?
Also die erste Annahme eben, die wir getroffen haben, ist, dass es noch eine Zeit lang dauert, bis diese Bundesregierung quasi die Programme umsetzt. Und wir haben dann einfach mal angenommen, dass das die Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung eigentlich erst ab dem kommenden Jahr wirklich zu fließen beginnen. Dann haben wir im Grunde genommen erstmal gewisse Beträge unterstellt. Wir haben uns ganz konkret die Wirtschaftsbereiche angeschaut, um die es geht. Infrastruktur, das fließt vor allem in den Tiefbau. Wir haben uns angeguckt, wie groß ist denn dieser Wirtschaftsbereich überhaupt und wie viel können wir uns vorstellen, dass, wenn so ein Wirtschaftsbereich jetzt neue Aufträge bekommt, wie groß ist das Volumen eigentlich dessen, was er zum Beispiel innerhalb von einem Jahr umsetzen kann, nicht? Und dann kommt man eben auf gewisse Beträge. Wir haben insgesamt eben gerechnet, dass für Infrastruktur und Investitionen es vielleicht im kommenden Jahr einen Impuls von etwa 0,5% des Bruttoinlandsproduktes geben wird. Also von den 1,3%, die wir nächstes Jahr an Wachstum erwarten, gehen tatsächlich 0,5 Prozentpunkte, also ein bisschen mehr als ein Drittel, eben auf dieses Ausgabeprogramm zurück. Wenn man diese Zahl, die Sie jetzt genannt haben, 1 Billion Euro, ist natürlich ein Betrag, der über viele, viele Jahre 10, 12 Jahre gestreckt wird und Jahr für Jahr soll aus diesen Töpfen sozusagen Geld in die Verteidigung, in die Infrastruktur fließen. Wir haben hier eben eine gewisse Geschwindigkeit unterstellt, von der wir glauben, dass sie realistisch ist, wie sie abfließen kann. Und dann kommt man eben dazu, dass eben im nächsten Jahr das etwa 0,5 Prozentpunkt Wachstum bringt. Also ohne Koalitionsvertrag oder ohne dieses Infrastrukturprogramm wäre die Wachstumsprognose nur bei 0,8% im nächsten Jahr gelegen.
Und das sind im Wesentlichen mehr Arbeitstage, die 2026 anfallen, weil es ungünstige Feiertage gibt im kommenden Jahr.
Ja, das ist natürlich noch eine kleine, haben Sie unser Gutachten jetzt gut gelesen, das sehe ich schon, das ist, genau, das kommt noch obendrauf, nicht? Das ist aber jetzt nichts, was wirklich mit Konjunktur zu tun hat, nicht? Es gibt Tage, wo wir mehr arbeiten, Jahre, wo wir mehr arbeiten, Jahre, wo wir weniger arbeiten und das macht dann schon auch in gewisser Weise Konjunktur, nicht? Aber das ist natürlich relativ unspannend jetzt für den Konjunkturforscher. Aber Sie haben recht, das macht auch noch ein kleines Plus im nächsten Jahr aus.
Aber das bringt uns zu der Frage, warum Deutschland nicht wächst. Warum brauchen wir ein Programm der Bundesregierung? Und selbst wenn die Bundesregierung, wie sie ja sagt, oder die künftige mögliche Bundesregierung, wie sie ja sagt, ganz schnell machen wird, zum Beispiel bei Sonderabschreibungen für Investitionen, selbst dann bleibt unter dem Strich viel, viel weniger als die anderen Länder Europas im Moment schon wachsen. Woher kommt das?
Ja, das sind eine ganze Reihe von Gründen, die Deutschland derzeit zu schaffen machen. Ich denke, was relativ lange schon klar war und von daher jetzt nicht irgendwie ein Schock ist, der uns quasi über Nacht über uns hereingebrochen ist, ist die Demografie. Wir schrumpfen, was die Arbeitskräfte betrifft, ab diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr wirklich den Hochpunkt erreicht. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, fällt Deutschland wirklich ab. Wir sind eine deutlich schneller schrumpfende Erwerbsbevölkerung und auch eine schneller alternde Erwerbsbevölkerung als in vielen Ländern, mit denen wir uns gerne vergleichen, auch hier in Europa. Und dann kommen natürlich die vielen Krisen der letzten Jahre hinzu.
Bleiben wir mal kurz bei der Demografie, weil wir haben ja auch in den letzten 5 Jahren schon sind wir nicht gewachsen, obwohl da die Erwerbsbevölkerung noch gestiegen ist, erstaunlicherweise, und ja auch die Arbeitsstunden, die geleistet wurden, gestiegen sind. Und jetzt sagen Sie, in diesem Jahr kippt es, jetzt wird's weniger. Wir haben aber hohe Arbeitslosenzahlen im Moment, vergleichsweise im Vergleich zu den Jahren zuvor. Wie kann es sein, dass die Demografie, die ja strukturell schlecht ist für Deutschland, aber im Moment jedenfalls nicht so schlecht ist für Deutschland, dass die eben auch nicht aufs Wachstum einzahlt?
Die Demografie ist im Grunde genommen vorhersagbar. Das ist eine der wenigen Dinge, deswegen meinte ich gleich eingangs, das ist jetzt nicht über Nacht sozusagen auf uns hereingebrochen, wie die anderen Dinge, über die wir gleich noch sprechen werden. Die Demografie, die demografischen Veränderungen waren weitgehend vorhersagbar. Und es ist natürlich klar, Unternehmen zum Beispiel, das sehen wir seit vielen Jahren schon, auch wenn es ist richtig, was Sie sagen. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt gestiegen. Das ist jetzt quasi auch der schlechten Konjunktur geschuldet, in der wir sind. Bin mir sicher, dass die Arbeitslosigkeit im Laufe des Jahres wieder zu sinken beginnt, wenn die Konjunktur dann einigermaßen Tritt fasst. Und auch im nächsten Jahr, dann haben wir ja gesagt, 1,3%. Das ist dann schon eine Wachstumsrate, die dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit wieder runtergeht. Letztendlich haben wir strukturell Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen in der aktuellen Konjunkturkrise. Aber grundsätzlich, die Unternehmen, die sehen das, es fehlt ihnen, es mangelt ihnen an Arbeitskräften. Und das führt natürlich dann auch dazu, wenn wir wissen, dass das nicht besser wird, sondern im Gegenteil sich sogar noch verschärfen wird, aufgrund eben der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen werden, aufgrund der Tatsache, dass eben nicht genügend junge Leute nachkommen, weil die Geburtenraten eben niedrig sind. Das führt dann eben bei den Unternehmen schon zu Anpassungen, nicht? Eine Investitionsentscheidung hängt natürlich auch davon ab. Die Frage letztendlich, ob ich die Investition hierzulande tätige oder woanders, hängt natürlich auch von der Frage ab, wird da jemand sein morgen, der die Maschine, den Arbeitsplatz, den ich jetzt schaffe, überhaupt, ob er überhaupt zur Verfügung steht. Und wenn ich eben weiß, aufgrund der demografischen Entwicklung, das wird schwierig werden, dann hat das natürlich auch Rückwirkungen letztendlich auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen schon heute. Denn sie entscheiden sich schon aufgrund dieser Tatsache für sich genommen natürlich auch gegen den Standort Deutschland.
Aber Sie könnten doch auch sagen, der Standort Deutschland ist zwar irgendwie im Augenblick ziemlich mau, aber hier gibt es eine halbwegs berechenbare Regierung, hier gibt es Rechtssicherheit, hier gibt es Kindergartenplätze, hier gibt es ein vergleichsweise gutes und preiswertes Bildungssystem, hier werden unsere Azubis gut ausgebildet. Man könnte da auch sagen, okay, investiere ich halt eben in Maschinen, dann machen eben in Zukunft mehr Maschinen die Arbeit, die früher mehr Leute gemacht haben. Und dann hat man sehr schönes Wachstum und gleichzeitig geht auch die Produktivität hoch. Warum passiert das nicht?
Ich denke, das passiert in Teilen. Da haben Sie ja schon recht, nicht? Aber trotzdem, am Ende bleibt, ich brauche die Fachkräfte. Ich brauche die Fachkräfte und wie gesagt, das, was die Unternehmen uns melden, ist, dass sie in vielen, vielen Teilen der Wirtschaft diese Fachkräfte eben nicht bekommen. Das hat mit Fachkräften auf der einen Seite zu tun, das hat in vielen Bereichen aber auch mit, ja, gar nicht mal so sehr mit qualifiziertem Personal zu tun. Wir haben im Grunde genommen durch die ganze Bandbreite der Wirtschaft über alle Qualifikationsstufen hinweg eigentlich einen Arbeitskräftemangel. Na, sicherlich, der ein oder andere Unternehmer kann das relativ gut ersetzen durch Maschinen, durch Automatisierung, durch Robotisierung und so weiter. Und da kommen wir jetzt gleich zu den anderen Standortfaktoren, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Sie haben jetzt eine Reihe von positiven Faktoren aufgezählt, die sicherlich auf der Habenseite stehen, wo wir sagen müssen, ja, das zeichnet Deutschland eigentlich aus. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die, denke ich, dann zusätzlich zu den demografischen Problemen, die wir haben, Unternehmer in den letzten Jahren davon abgehalten haben, hier zu Lande zu investieren.
Dazu gehören, sagt man immer, die Energiepreise, aber die sollen ja jetzt auch sehr schnell, sehr deutlich sinken.
Genau, die Energiekosten ist sicherlich ein Faktor. Es geht um Bürokratiekosten, es geht um mangelnde Digitalisierung. Überhaupt insgesamt, wenn man so in die Unternehmen reinhört, was die Unternehmensbefragungen uns auch sagen, ist, es ist sehr schwer in Deutschland zu wirtschaften. Wir haben sehr viel Innovationen, die hier getätigt werden, wenn man zum Beispiel sich die Patentanmeldungen anschaut. Aber was wir dann feststellen, ist, dass die Patente, die Erfindungen, die wir an vielen, vielen Stellen machen, dann aber nicht bei uns marktgängig werden, sondern dass die Unternehmen dann sich doch eher Richtung USA wenden, weil es dort einfacher zu sein scheint, eben aus diesen Ideen tatsächlich marktgängige Produkte zu machen. Also es gibt eine Reihe von Hürden, eine Reihe von letztendlich Kosten für die Unternehmen, das zu bewerkstelligen, eben Geschäfte zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, Sie haben jetzt ein Beispiel genannt bei den Energiekosten, das ist sicherlich nicht etwas, was jetzt alle Unternehmen, für alle Unternehmen ein Problem ist. Viele Unternehmen wirtschaften hier und Energie ist für die im Grunde genommen kein Kostenfaktor. Klar, wenn die Energiepreise steigen, belastet das für sich genommen auch diese Unternehmen. Aber das alleine, glaube ich, wäre jetzt kein Grund, um abzuwandern. Aber es gibt natürlich energieintensive Unternehmen. Da ist eben Energie ein hoher Kostenfaktor, macht einen großen Bestandteil an den gesamten Kosten aus. Und jeder Cent, den die Unternehmen mehr für die Kilowattstunde Strom bezahlen müssen, das ist eben eine enorme Belastung. Und die Energiekrise, der Energiepreisschock, war eben einer dieser Schocks, die in den letzten Jahren sozusagen Deutschland getroffen haben und die im Grunde genommen Unternehmen in gewissen Bereichen, gerade in den energieintensiven Industrien, soweit wir das heute schon beurteilen können, dazu bewegt haben, ihre Investitionsentscheidungen zugunsten anderer Standorte zu treffen. Also ich glaube, man kann heute schon sagen, dass ein Teil der energieintensiven Produktion in der Folge des Energiepreisschocks abgewandert sind. Ja, wir sehen es zum Beispiel in der chemischen Industrie, wo wir heute wirklich mit dem Energieschock die Produktion um 20% gesenkt haben. Und obwohl die Energiepreise sich wieder deutlich erholt haben, deutlich gesunken sind, zwar nicht so ganz tief, wie wir das vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatten, aber sie sind deutlich zurückgegangen, aber die Produktion ist nicht wieder hochgefahren. Beschäftigung ist dort abgebaut worden. Also ein Indiz dafür, dass hier die Investitionsentscheidungen zugunsten anderer Standorte getroffen wurden.
Das heißt aber doch dann, dass Deutschland gar nicht in erster Linie ein Konjunkturproblem hat, sondern ein tiefes Strukturproblem, weil unser Geschäftsmodell, billige Energie, global aufgestellte Unternehmen und hochqualifizierte Fachkräfte eben nicht mehr funktioniert, in allen drei Punkten nicht mehr.
Absolut, genau. Das sind alles Probleme, die letztendlich, wir als Ökonomen sagen, die Angebotsseite unserer Volkswirtschaft betreffen, nicht typische Konjunkturprobleme. Schwankungen sind eigentlich die, wo die Nachfrageseite sozusagen mal stärker, mal schwächer dasteht, nicht Aufträge, die hoch oder runter gehen. Das sind so normale Konjunkturschwankungen, die durch die Nachfrageseite getrieben sind. Was wir jetzt haben, sind wirklich angebotsseitige Schocks, wie wir das nennen würden. Der Energiepreisschock ist ein solcher. Die Demografie, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Schock, weil es eben absehbar war, aber letztendlich etwas, was die Angebotsseite unserer Volkswirtschaft betrifft. Der Handelskrieg, der Zollschock letztendlich auch, der genau in dieselbe Richtung wirkt, nicht? Der dazu führt, dass wir im Grunde genommen Handelsbeziehungen, die sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, nicht? Deutsche Unternehmen, die wirklich global aufgestellt sind, die Vorprodukte von irgendwo her bekommen, dann hier etwas produzieren, es verschiffen in andere Teile der Welt. Das ist alles etwas, was sozusagen die Art und Weise, wie wir produzieren, betrifft. Und jetzt kommen die Zölle, nicht? Sie hauen quasi mit der Axt, wenn Sie so wollen, in diese Lieferketten rein. Und die Unternehmen müssen sie irgendwie neu ausrichten, müssen sich neue Handelspartner suchen, müssen sich neue Absatzmärkte suchen. All das sind im Grunde genommen angebotsseitige Schocks, die eben am Ende auch andere Maßnahmen, wirtschaftspolitische Maßnahmen brauchen, um sozusagen wieder, dass man mit Deutschland wieder auf die Beine kommt.
Und welche?
Ja, die Antwort relativ einfach. Angebotsseitige Maßnahmen, die wir brauchen, nicht? Wir müssen natürlich idealerweise an der Wurzel der jeweiligen Probleme ansetzen. Nicht, wenn wir jetzt an den Zollstreit denken, ja, idealerweise sollten wir versuchen, höhere Zölle zu vermeiden. Nicht? Wir sollten versuchen, gerade Europa sollte versuchen, mit vielen anderen Regionen, natürlich auch mit den USA, aber auch mit anderen Regionen Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Nicht? Wir haben innerhalb Europas freien Handel, das ist wunderbar, aber nach außen hin sind wir eben keine Freihandelszone. Wir haben im Grunde genommen gegen mehr oder weniger den Rest der Welt für gewisse Produkte erheben wir Zölle. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge unserer Handelspartner. Also insofern hat Donald Trump natürlich schon in gewisser Weise einen Punkt, wenn er sagt, die verlangen auch Zölle für Produkte, die Amerikaner eben produzieren. Und das ist zum Beispiel eine der Punkte, bei denen man ansetzen muss. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Zollpolitik ist jetzt Sache der EU. Da hat Deutschland vielleicht jetzt nicht so den großen Hebel. Aber wir können auch über die Energiepolitik denken, nicht? Das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag haben, ist die Senkung der Netzentgelte oder der Stromsteuer. Das ist natürlich etwas, was sicherlich die Unternehmen entlastet, aber am Ende ist es etwas, was bezahlt werden muss. Die Netzentgelte die hat man ja jetzt nicht erhoben, weil man irgendwie böse sein wollte und irgendwelche Leute mit Entgelten belasten wollte, sondern die haben ja einen Zweck. Sie versuchen sozusagen, das Stromnetz irgendwie zu unterhalten und dass man dafür sozusagen eben Strom innerhalb Deutschlands von A nach B transportieren kann, nicht? Und das funktioniert halt noch nicht richtig. Also die eigentlich richtige Politik wäre im Grunde genommen, am Stromangebot etwas zu verändern, dass wir eben Strom möglichst schnell und möglichst effizient von da, wo eben Strom gerade produziert wird, weil der Wind weht oder die Sonne scheint, nach dort zu bekommen, wo eben gerade ein Problem ist. Nicht so, das sind jetzt mal zwei Beispiele.
Das hört sich jetzt nicht so an, als könnte man das innerhalb von einem halben Jahr lösen. Wenn wir jetzt wirklich fragen, wie soll denn eine Aufbruchsstimmung in die deutsche Wirtschaft kommen, dann würde man sagen, Freihandelsabkommen dauern üblicherweise 10-12 Jahre, bis sie überhaupt spruchreif sind. Die Netzentgelte, das haben Sie schon gesagt, die gibt es nicht umsonst, sondern die gibt es, weil unsere Energienetze noch nicht fit genug sind, um eben Strom von Nord nach Süd zu bringen und eben die große Volatilität auszugleichen, die die Erneuerbaren bringen. Wenn man jetzt sagt, wir müssen aber schnell dafür sorgen, dass es eine Aufbruchsstimmung gibt, dass irgendwas passiert, was den Leuten das Gefühl gibt, Deutschland ist nicht verloren.
Das hat mit der Bürokratie zu tun. Es geht halt bei uns sehr, sehr langsam voran, weil alle Entscheidungen über diese vielen Ebenen, die wir in diesem Land haben, mit der föderalen Struktur eben sehr, sehr lange dauert, nicht? Weil es viele Auflagen, viele Vorschriften geht. Das ist mit einer der Gründe, warum wir beim Netzausbau, beim Strom nicht vorankommen. Deswegen ganz wichtig, man kann natürlich jetzt sagen, ja, wir senken die Stromsteuer, dann haben wir irgendwie die Unternehmen entlastet, irgendjemand anderes muss dafür bezahlen. Das ist ganz klar. Es ist ja eben so, dass wir das Problem nicht aus der Welt geschafft haben, sondern das Problem ist weiter da. Dass wir müssen wirklich. Und das ist etwas, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, wenn ich den Koalitionsvertrag lese, dass wir auch bei Digitalisierung und bei Bürokratieabbau vorankommen. Bei Bürokratieabbau ist eine konkrete Zahl genannt, 25% weniger Bürokratie am Ende der Legislaturperiode.
Das, wie viel Wachstum bringt das?
Dass, wenn wir das wirklich erreichen würden, wir haben am IFO mal ausgerechnet, die Bürokratie kostet uns knapp 150 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn Sie das jetzt sozusagen um 25% reduzieren könnten, dann könnten Sie unser Potenzial, unser Produktionspotenzial, also das, was wir tatsächlich im Schnitt in der Regel sind zu leisten, könnten wir bis zum Ende der Legislaturperiode um 0,8% anheben. Das wäre doch was. Das wären sozusagen auf 4 Jahre gerechnet 0,2%, wenn wir das über die 4 Jahre verteilt hin schaffen würden. Zusätzliches Wachstum in jedem Jahr. Nicht? Und wenn wir das noch...
Da ist man dann schon für Kleinigkeiten dankbar. 0,2 sind eben immer noch mehr und doppelt so viel wie 0,1 in diesem Jahr.
So kann man es auch rechnen. Es ist natürlich nur eine von vielen Maßnahmen, auch wenn Sie an das Thema Digitalisierung denken. Das kommt jetzt sicherlich in diesem Koalitionsvertrag nicht zum ersten Mal vor. Vermutlich, wenn man die Koalitionsverträge der Vorgängerregierungen liest, da ist sicherlich Digitalisierung auch als großes Ziel formuliert worden. Aber hier kann man tatsächlich auch einiges schaffen. Wir können dadurch natürlich unsere Produktivität erheben. Wir haben im aktuellen Gemeinschaftsgutachten mal die Literatur angeschaut zu künstlicher Intelligenz und zu dem, was aus den Studien heraus dort für Wachstumseffekte zu erwarten sind. Das ist eine große Streuung natürlich, nicht? Aber es ist ganz klar, in dem Moment, wo wir diese künstliche Intelligenz einführen und es zulassen, dass diese künstliche Intelligenz eben gewisse Abläufe übernimmt oder vereinfacht, dann sind das die Jahre, wo wir unsere Produktivität doch zum Teil deutlich steigern könnten. Manche Studien gehen sogar von bis zu 2% zusätzlichem Produktivität, also Produktivitätswachstum aus. Auch das sozusagen über mehrere Jahre verteilt, kann eben auch schon am Ende eben dazu führen, dass wir doch schneller wachsen als eben das, was wir derzeit haben. Also diese Maßnahmen braucht es. Und wenn wir diese Maßnahmen haben, dann können wir, glaube ich, auch bei vielen anderen Problemen sozusagen besser werden und den Standort eben hier attraktiver machen.
Und können wir das? Werden wir dazu kommen oder sind es Visionen?
Erstens sind Visionen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist eben das, was Sie vorhin meinten. Dinge, die vielleicht den Menschen einen Anker gibt, nicht? Zu sagen, okay, vielleicht ist das die Richtung, in die wir gehen wollen, wenn wir das Gefühl haben, man meint es ernst, die Politik meint es ernst mit diesen Zielvorgaben, mit diesen Visionen. Dann ist es vielleicht auch etwas, wo die Leute Bock haben, dann darauf hinzuarbeiten und ihre Entscheidungen sozusagen darauf sich zu verlassen und zu sagen, okay, wir richten unsere Entscheidungen dahingehend aus. Aber ich glaube natürlich, die Politik muss liefern. Und das muss jetzt im Grunde genommen anfangen.
Soll ja ab Mai dann losgehen. Wie viel kann denn Deutschland wachsen?
Ja, ohne politische Weichenstellungen ist das relativ mau. Da wird das am Ende des Jahrzehnts bei 0,3% liegen. Das ist die neue Realität, wenn wir das wirtschaftspolitisch das Ruder nicht rumreißen. Das hat eben mit der Demografie zu tun. Das hat mit dem verlangsamten Produktivitätswachstum zu tun. 0,3% ist dann die durchschnittliche Wachstumsrate. Und wir können es, glaube ich, schon mit richtigen, guten Maßnahmen schaffen. Bin skeptisch, dass wir die 1% Potenzialwachstum erreichen. Das ist auch eine Zahl, die Sie im Koalitionsvertrag finden. Das würde schon enorme Anstrengungen bedeuten. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber wenn wir es zumindest verdoppeln könnten von 0,3 auf 0,6, dann wäre das schon ein Erfolg.
Da wird man dann doch auch bescheiden, was die Hoffnungen angeht auf den Wiederaufstieg der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Herr Wollmershäuser, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Gerne.
Ihnen und euch auch vielen, vielen Dank fürs Interesse. Bis zur nächsten Woche, Ihre Eure Ursula Weidenfeld. Viele Grüße. Tschüss.